Ich bin Jessica und ich habe eine Frage an euch. Wer von euch hat noch seinen Urlaub vor sich? Wer von euch macht eine Flugreise? Ein paar, doch, schön für euch. Ist natürlich ganz schlecht, CO2 und so, ne? Aber ich bin neulich zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder geflogen. Und ich habe mich dabei zurückerinnert an mein erstes Mal fliegen. Ich war 14, 15 Jahre alt. Ja, damals flog man noch nicht so früh, sondern da war das was Besonderes. Und ich bin allein geflogen. Das heißt, ich war eingeladen, in England Weihnachten in England zu verbringen bei einer Gastfamilie. Und meine Aufgabe war, finde dich allein in dieses Flugzeug, komm irgendwie nach England und hoffe, dass du jemanden findest, der dich kennt. Und ich weiß noch, ich war irgendwann mal in diesem Flugzeug und dann kam sie. Der Engel. Der Engel stand vorne, lächelte mich an und machte diesen hier. Die Ausgänge sind da hinten und dann bitte rechts. Und im Notfall wird so eine Sauerstoffmaske runterfallen. Die werden wir uns dann über den Kopf stülpen. Und die Schwimmwesten befinden sich unter dem Sitz vor Ihnen. Och, diese Zuversicht, dieser Blick in diesen Augen. Ich war mir so sicher, wir werden nicht abstürzen. Wenn diese Frau noch so lächeln kann, dann ist alles gut. Ich hing an ihren Lippen. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass man scheinbar diesen Job irgendwie mit Clips macht. Das heißt, diesmal war keine ermutigende Stewardess oder kein ermutigender netter Steward da, der mir gesagt hat, wir werden nicht abstürzen, sondern wir haben einen Clip angeguckt. Und dann kam die Beobachtung, die ich schon beim ersten Mal gemacht habe. Nur Erstflieger starren auf die Stewardess, auf den Steward oder auf den Clip. Alle anderen gucken demonstrativ zum Fenster raus oder wühlen mal in den Prospekten, die sie da haben, oder unterhalten sich und machen ganz klar, wow, kenne ich schon, easy, brauche ich mir nicht angucken. Ich bin 2 Jahre, nachdem ich 14 war, also sprich mit 16, 17, das zweite Mal in meinem Leben geflogen. Und wisst ihr was? Ich saß da drin, Fenster rausgeguckt, wow, kenne ich alles schon, weiß ich alles. Ich bin so froh, dass ich nicht abgestürzt bin. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wo ich das Zeug finden soll. Der Punkt ist der, die Wahrscheinlichkeit für einen Flugzeugabsturz ist 1 zu 9.125.000. Wenn du also cool sein möchtest und deswegen nicht zuhörst und deswegen keine Ahnung hast, wo sich die Rettungsweste befindet, ist nicht schlimm. Höchstwahrscheinlich wirst du nicht abstürzen. Du kannst cool machen, alles super. Jetzt ist es allerdings so, in unserem Lebensflug, wenn wir einfach mal auf unser Leben als eine große Flugreise gucken, kann ich dir ganz sicher zusagen, es wird Turbulenzen haben. Es kann sogar sein, dass Situationen vorkommen, und auch das ist wahrscheinlich, in denen du das Gefühl hast, dein Flugzeug kommt jetzt in so einen Trudelflug und es geht rasant nach unten und gefühlt springen schon die Masken vor dir runter und du fragst dich, wo ist meine Sicherheitsweste? Vielleicht ist es sogar so, dass du eine richtige Bruchlandung hinlegst. Momentan sind wir in der Predigtreihe Jona. Vielleicht bist du ein Jona-Ersthörer, so wie ich damals zum ersten Mal diese Stewardess gesehen habe. Vielleicht gehörst du auch zu den Jona-Jetsettern. Seit dem Kindergarten ist Jona immer Teil deines Lebens. Oder du merkst, oh Mann, ich bin schon seit Monaten, seit Wochen in einem Trudelflug. Ich mache eine Bruchlandung. Ich werde echt abstürzen. Ich habe ein gutes Wort für dich. Gott möchte heute zu dir sprechen. Lass diese Predigt heute eine Predigt sein, die genau in diese Situation reinspricht. Egal wo du bist, wenn du noch atmest, du bist noch nicht gelandet und du weißt nicht, was morgen kommt. Hör zu, was du für deinen Lebensflug von Jona lernen kannst. Die Silke hat vor 2 Wochen schon das Kapitel 1 von Jona bepredigt und hatte 3 Beobachtungen gemacht. Erstens, Gott hat einen Plan für dich. Zweitens, du hast die Wahl. Und drittens, Gott ist genial. Und ich möchte euch heute 4 präsentieren, also 4 aus. Das erste ist eine Aussage, dann kommen 2 Aufforderungen und zum dritt kommt ein Ausblick. 3, also 4. Ne? Nochmal, Ich habe halt einmal eine Aussage für euch, dann habe ich zwei Aufforderungen für euch und insgesamt sind es dann vier aus, weil noch ein Ausblick dazu kommt. Lasst uns nochmal in die Jona-Predigt einsteigen. Jona ist nicht mit dem Flugzeug geflogen, das wäre wahrscheinlich die heutige Variante davon, sondern Jona hat das damalige Transportmittel verwendet, ein Schiff. Wie wir von Silke gehört haben, eben nicht dahin, wo er hin soll, sondern ab in die andere Richtung. Toll dargestellt, wie weit in die andere Richtung. Nicht nach Nineveh, sondern nach Tarsis. Und er ist mit dem Schiff gefahren. Gott war aber mit Jona noch nicht fertig. Ah ja, okay. Whatever. Genau. Und das liebe ich. Jona auf dem Weg nach Tarsus, aber Gott ist mit ihm nicht fertig. Was passiert? Es kommt ein Sturm von Gott. Jona hockt auf dem Boot. Die Seefahrer fragen sich, warum haben wir diesen Sturm? Kriegen eine Antwort. Schuld daran ist Jona. Sie gehen zu Jona, sagen, hey Jona, was machen wir? Und er sagt, werft mich ins Meer. Die wollen es nicht. Wenn man die Bibel liest, merkt man so richtig, wie sie sich darum winden, aber zum Schluss entscheiden sie, allerhopp, dann werfen wir ihn halt ins Meer. Und sie schnappen Jona, werfen ihn ins Meer. Der Sturm beruhigt sich, Jona geht unter. Im Sturm absichtlich über Bord geworfen zu werden, ist in 99,99999% aller Fälle hundertprozentig, das macht keinen Sinn, ganz sicher das Todesurteil. Glaubt mir, wenn euch jemand absichtlich im Sturm über Bord wirft, hast du keine Chance mehr. Und es gibt da nur eine einzige Ausnahme und das ist Jona. Aber ich möchte euch, damit ihr euch so ein kleines bisschen mehr in diese Jona-Situation reinfühlen könnt und nicht jetzt einfach schon wisst, ja, Jona, alles cool und der wird ja sowieso gerettet, möchte ich euch jetzt zu einem Challenge aufrufen. Ich habe einen tollen Assistenten und ich habe einen Preis dabei. Den wollt ihr. Okay, wir haben hier 1200 Gramm Zucker. Verpackt in munteren, lustigen Farben. Der Challenge ist ganz einfach. Derjenige, der gewinnt, bekommt alles. Sieht wie folgt aus. Du nimmst jetzt gleich, wenn ich sage jetzt, deinen linken Arm hoch. Gleichzeitig hältst du die Luft an. Ich rede dann weiter. Und du hältst den Arm hoch und du hältst die Luft an. Und wenn du feststellst, ich kann nicht mehr und du atmen musst, nimmst du den Arm runter. Okay? Gewonnen hat, wer zum Schluss noch den Arm oben hat. Ganz einfach. Also, ja, ich zähle auf drei, ihr hebt euren Arm hoch und dann schauen wir, wie das Ganze weitergeht. Seid ihr bereit? Also, eins, zwei, und es muss natürlich, ist freiwillig, jeder mache mit, der will. Hier, eins, zwei, drei. Ihr seid super, Hammer, finde ich genial. So, während ihr jetzt so den Arm hochhält, denke ich, muss jetzt ein bisschen hier auch reden, damit es nicht langweilig wird. Ich habe mir gedacht, machen wir doch mal eine Matheaufgabe. Ihr müsst nicht antworten, nur einfach für euch im Kopf. 7 mal 8. Einfach, oder? Und wie geht's euch so? Ist schon erstaunlich, wie easy das am Anfang ist. Man hält die Luft an und alles ist locker. Nächste Matheaufgabe. 317 minus 49. Schwieriger. So langsam wird's unentspannt. Merkt ihr, wie so langsam die Gedanken kreisen ums Atmen? Dritte Aufgabe. 81 geteilt durch 3. Ultra easy eigentlich. Aber schon hart, wenn man so nur ans Atmen denkt. Merkt ihr das? Erstaunlich doch, wie schnell einem so die Luft ausgeht. Man denkt doch, man könnte das ewig machen und schwupp, schon nach einer Minute merkt man, mir geht die Luft aus. Einmal tief einatmen, wie wäre das schön. Einmal nur, einmal die Lungen füllen mit Sauerstoff. Oh, und ich sage euch, die Luft ist gut. Die Luft ist so gut. Ah, und es ist so einfach. Einfach nur mal atmen. Tief einatmen. Wir haben jetzt noch 3 Leute in unserer Challenge. Weiter, ihr schafft das. Noch eine Aufgabe. 24 mal 3. Ah! Genau. So. So. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt interaktiv erlebt, wie es ist, wenn einem die Luft ausgeht. Was für ein unangenehmes Gefühl das doch eigentlich ist. Euer Vorteil gegenüber Jona ist, ihr könnt ja einfach Luft schnappen. Ja? Er nicht. Ich hoffe, dass ihr jetzt zwei Sachen gelernt habt. Erstens, ihr wisst, wie es Jona ging. Und zweitens, ihr könnt euch jetzt besser einfühlen in Menschen, die in ausweglosen Situationen stecken. Es ist mega schwer, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mit den Matheaufgaben, die waren eigentlich einfach. Aber je länger man die Luft anhält, desto schwieriger wird es, irgendwas Vernünftiges zu rechnen. Und Leute, so ist es, wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, dass du eigentlich nur noch am Abstürzen bist. Sei es, dass du in eine Depression reinkommst, sei es, dass dein Leben gerade den Bach runtergeht, dass irgendetwas Katastrophales in deinem Leben passiert. Du hast nicht den Nerv, über Lösungsstrategien nachzudenken, so wie du das machen würdest, wenn alles in bester Ordnung ist. Von außen ist es leicht, Tipps zu geben. Mach doch mal oder tu doch mal oder an deiner Stelle würde ich. Ja, wir würden zu Jona sagen, Jona, denk dran, Rettungsring mitnehmen. Ja, dann können die dich reinwerfen und ist trotzdem alles gut. Oder, ich hatte mal einen Bruder, der wäre auch fast ertrunken. Das interessiert Jona in dem Moment nicht. Es ist mega gut, in schwierigen Situationen Menschen um dich herum zu haben, die mit dir durchgehen, die da sind, die dich begleiten. Aber wenn du in einer wirklich ausweglosen Situation bist, dann kannst du dir selber nicht mehr helfen, dann können dir auch die Menschen um dich herum nicht helfen, dann kann dir nur Gott helfen. Aber egal, wie aussichtslos deine Situation ist, Gott kann dir helfen. Und Gott ist mit dir noch nicht fertig. Jona, Kapitel 2,1, ist am Ertrinken. Und wir lesen, aber der Herr, Gott tut das Wunder, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ich möchte dir zusagen, wenn du wirklich in einer schweren Situation bist, Gott kann dir helfen. Gott will dir helfen. Jona steckt jetzt also im Fisch. Aber was jetzt? Jetzt kommt meine erste Aufforderung. Sieh Gott in deinen Umständen. Ich liebe, schon seit ich die Geschichte lese, liebe ich die Verse, die jetzt kommen. Jona klemmt im Fisch. Okay? Die wenigsten Fische haben ein gemütliches Wohnzimmer mit Couch im Magen, wo man sich mal locker drauf niederlassen kann. Dass Jona in diesem Fisch 3 Tage überlebt, ist ein ganz krasses, gottgeführtes Wunder. Und es ist total müßig, jetzt darüber nachzudenken, ob es so große Fische gibt, dass man da ganz reinpasst. Ja, die gibt es. Denn selbst wenn du so einen Fisch findest, da drin 3 Tage zu überleben, ist ein Wunder. Das passiert nicht einfach so. Und jetzt stell dir mal so einen Fischbauch von innen vor. Also normalerweise sind diese Fische nicht hohl, sondern die sind gefüllt mit irgendwas. So, Innereien und so, ne? In einem Fischbauch ist es eklig, dunkel, feucht, schleimig. Gott rettet, Gott tut ein Wunder. Aber es ist nicht die Kreuzfahrt auf der AIDA. Und Jona ist trotzdem in einer katastrophalen Situation. Und jetzt kommt das Coole mit Jona. In dieser Situation betet er bereits, oder er betet so, dass er weiß, ich bin schon gerettet. Wenn es nicht Jona ist, sondern jemand wie ich, dann sieht es wie folgt aus. Wie schlimm kann es kommen? Ich bin gerade eben in einem Sturm gewesen. Ich wurde über Bord geworfen. Ich war am Ertrinken und dann wurde ich noch von einem Fisch gefressen. Man könnte aber auch, wenn man Jona ist, sagen, voll cool, Gott ist dabei, mich zu retten, denn ich wurde von einem Fisch gefressen. Jona ist super, Jona ist cool. Es ist eine Frage der Perspektive. Und Jona hat eine Gottperspektive. Jona sieht, dass Gott in seinen Umständen bereits am Wirken ist. Und er weiß, wenn Gott anfängt, dann wird er es vollenden. Ganz egal, wie merkwürdig die Situation jetzt momentan ist und wie komisch sie mir vorkommt, Gott hat schon angefangen einzugreifen und er wird es zu was Gutem führen. Und deswegen bringt Jona im Fisch, in diesem ekligen Fischbauch, einen Dankpsalm. Und den lesen wir jetzt hier. Da steht: Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank herunter zu den Bergegründen. Der Erde Siegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott! Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Das so endet Jona. Hilfe ist bei dem Herrn. Und wir lesen: Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona an das Land. Ich frage dich: Siehst du Gott in deinen Umständen? Und ich möchte dich auffordern, sieh Gott in deinen Umständen. Schau auf deine aktuelle Situation, auf die Herausforderungen. Wo ist da gerade Gott schon am Werk? Gott tut schon was, auch wenn es sich noch nicht wie AIDA anfühlt. Martin Luther hat gesagt: Zeit, Weise und Wege der Hilfe Gottes müssen wir ihm überlassen. Aber dass Gott uns zur rechten Stunde helfen wird, das wissen wir. Das steht fest. Und das möchte ich dir zusagen. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Dass Gott uns zur rechten Stunde helfen wird, das wissen wir. Das steht fest. Hammer, oder? Die zweite Aufforderung: Schaffe dir einen Gebetsvorrat. Das große Hintergrundwissen über Jona kriegt ihr nächste Woche, aber ich möchte ein paar Anmerkungen zu seiner Person machen. Jona war Berufsprophet. Und da gibt es eine ganz lange Ausbildung für. Das heißt, der kannte seine Religion, der kannte das Alte Testament. Gott spielte in seinem Leben schon immer eine große Rolle. Er war schon nah an Gott dran. Er ist eng mit Gott. Spannend, in dieser Ultra-Stress-Umgebung Fischbauch macht Jona nicht Poetry schreiben und was fällt mir jetzt Kreatives ein und ich habe gerade wahrscheinlich 3 Tage Zeit, also kann ich mir jetzt was Gutes einfallen lassen, sondern Jona ist in diesem Bauch drin. Manche vermuten, dass er zeitweise ohnmächtig war, was ich ihm auch empfehlen würde, und betet. Und das Gebet, das ihr gerade gehört habt, das kommt gar nicht von Jona, sondern das ist ein Potpourri, das ist eine Mischung, das sind eigene Worte aus 8 verschiedenen Psalmen. Jona hatte einen Gebetsvorrat. Das Gebet enthält, wenn ihr zu Hause mal nachgucken wollt, die Psalme 3, 5, 30, 42, 69, 120, 139 und 142. Beachtet eins, Jona kannte auch nicht nur die ersten 3 Psalme, sondern der kam sogar bis zum Ende an. Ich möchte dich jetzt nochmal einladen, an die Ersthörer und Jetsetter zu denken, die ich vorhin bei meinem Flugzeugbeispiel hatte. Ja, diejenigen, die zum ersten Mal hören, wie war das mit dem Safety-Ding, und diejenigen, die schon ganz gelangweilt sind. Vielleicht hast du gerade den Sommer deines Lebens und alles ist richtig cool und du denkst dir, yo, was hat mir Jona groß zu sagen? Flugzeugabsturz sieht gerade gar nicht wahrscheinlich aus, mein Leben geht nur nach oben. Ich sag dir, Herausforderungen und Notsituationen werden höchstwahrscheinlich kommen. Und genau jetzt ist deine Aufgabe zuzuhören. Das heißt, genau jetzt ist deine Aufgabe, dir einen Gebetsvorrat anzulegen. Du kannst jetzt deinen Speicher füllen, so wie Jona ihn in all den Jahren gefüllt hatte, damit, falls du in so eine Situation kommst, du weißt, was du beten kannst. Mach die Psalmen zu deinem Gebetsvorrat. Christen aller Zeitalter haben biblische Gebete, biblische Verheißungen auswendig gelernt, immer wieder gelesen, gelernt, haben sie zu ihren Wegweisern, zu dem Fundament von ihren Gebeten gemacht. Die hatten einen Gebetsvorrat. Und erst seit ein paar Jahrzehnten lesen wir die Bibel und beten. Aber die zwei Sachen haben immer weniger miteinander zu tun. Nimm das Wort, das, was da drin steht, da kannst du dich drauf stellen in den stärksten und furchtbarsten Situationen. Und bete das zu Gott. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich gut drauf bin, fällt mir voll viel ein. Aber wenn es eine schwere Situation wird, dann fehlen mir die Worte. Dann brauche ich eine Anleitung, wo ich hin kann und wo ich mir Worte leihen kann, die ich zu meinen Worten mache, damit ich auch in schweren Situationen beten kann. Denn manchmal ist Gebet das Einzige, was man noch machen kann. Mach Jona heute zu deinem Vorbild. Beginne mit dem Psalm und beginne, die Psalmen zu verinnerlichen. Nicht nur mal zu lesen, zu verinnerlichen. Nimm dir einen Psalm, nimm dir ein paar Verse und versenke dich da rein. Und ich möchte euch das erzählen, das habe ich letzte Woche erlebt und hier sind ein paar wenige anwesend, die haben das auch erlebt. Und zwar ist mir das in der Hausgruppe passiert. Vorneweg, für alle, die es nicht wissen, wir sind eine Hausgruppengemeinde. Wir treffen uns unter der Woche in Hausgruppen, wo wir in kleinen Gruppen zusammen einfach nochmal über die Predigt reden, gemeinsam Lobpreis machen, füreinander beten, uns austauschen. Und der Gedanke ist, dass man nicht eine neue Predigt hört oder dass man die ganze Predigt nochmal erzählt, sondern dass derjenige, der das Thema hat, sich dann Impuls rausnimmt, was nimmt, was ihm wichtig geworden ist und dazu Fragen stellt und man darüber redet, ja, wie passt das in mein Leben oder was macht das mit mir oder so. Hausgruppe ist super, ich lade dich ein, wenn du keine Hausgruppe bist, geh in eine Hausgruppe, ist mega gut. Also wir waren in der Hausgruppe und die Doro, die das vorbereitet hat und die Predigt von Dietrich Schindler angehört hat, hat gesagt, boah, ich bin im Psalm 42, der hat mich so angesprochen, ich will heute was zum Psalm 42 machen. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht, wir werden jetzt 15 Minuten still sein, jeder liest für sich den Psalm 42, denkt drüber nach, betet darüber, guckt, was Gott zu ihm sagt und dann haben wir einen Austausch. Dachte ich mir, oh nee, ja schon, ich bin Gemeindeleiter und so, aber oh, ich dachte, wir kommen jetzt hier zusammen und dann reden wir so ein bisschen über das, was wir gut fanden und dann reden wir noch ein bisschen mehr und dann beten wir kurz. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich jetzt 15 Minuten lang intensiv über Gottes Wort nachdenken sollte. Boah, ja. Also wurde auch ganz brav die Uhr gestellt und dann haben wir angefangen. Es war ruhig und jeder hat über den Psalm nachgedacht. Und es war so gut. Es war so gut. Ich hätte es freiwillig nicht gemacht, aber es war so gut. Dann habe ich gesagt, okay. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir. Warum hat der Psalmist es geschrieben? Was ist mit diesem Hirsch? Wie geht's dem Psalmist in dem Moment? Finde ich mich da wieder? Wo finde ich mich da wieder? Mensch, voll krass. Der Psalmist, der kämpft selber mit Gott und die Leute um ihn rum, die sind total gegen ihn und die kämpfen auch und fragen, wo ist dein Gott? Und er in sich selbst hat Depressionen irgendwie und Gott ist fern. Krass, dass es einem Gläubigen so gehen kann. Wahnsinn. Das ist nicht immer nur happy clappy. Aber wie endet dieser Psalmist? Herr, ich werde dir danken. Du bist gut. Wie kommt der denn da drauf? Es war so gut, sich in diesen Psalm hinein zu versenken und ihn mal wirklich zu durchdringen und sich vorzustellen, wie war denn das? Es war gigantisch. Wir hatten danach einen Austausch, wir haben danach miteinander gebetet. Und es war so cool, weil dieser Psalm 42, von einfach mal gelesen, wurde zu einem Gebetsschatz, hat ein Gesicht bekommen. Den habe ich jetzt. Ich kann ihn nicht auswendig, aber ich habe ihn. Ich weiß, was da drin steht. Es muss nicht jeder Hausgruppenabend so ablaufen. Aber man kann es mal machen und es tut gut. Jona kannte die Psalmen. Jona hatte einen großen Gebetsvorrat. Ich erinnere euch, fängt bei Psalm 3 an, hört bei 142 auf. Jona war deswegen auch im Fischbauch nicht sprachlos. Ihr weiß von mir, mein Gebetsvorrat ist ziemlich klein. Wie ist dein Gebetsvorrat? Und wenn du jetzt nicht sagst, so groß wie Jonas, dann fordere ich dich auf, mach die Psalmen zu deinem Gebetsvorrat. Leg dir jetzt einen Gebetsvorrat an. Nochmal. Eigene Gebete sind toll, das Reden mit Gott ist wichtig. Ja, man kann Gott sagen, was einen beschäftigt und so weiter. Aber die Bibel enthält einen Schatz von Gebeten, die dich tragen können, wenn der Boden unter deinen Füßen wankt. Es gibt Situationen, Leute, die sind einfach too much. Die sind ohne Worte. Die sind nur überfordernd. Die sind Fischbauch. Da weißt du nicht, was du beten sollst. Und trotzdem ist Gebet das einzig Sinnvolle. Und vielleicht steckst du gerade heute in so einer Situation. Oder vielleicht kennst du jemanden, der in so einer Situation ist. Wenn du jetzt da stehst und sagst, super, aber ich habe jetzt nicht mehr die Zeit für den Gebetsvorrat. Ja, das stimmt. Aber ich möchte dich ermutigen. Schlag die Bibel auf. Vergrab dich in die Psalmen. Du kannst auch ein anderes biblisches Gebet nehmen von Petrus, Paulus, was auch immer. Nimm die Wahrheiten, die du dran liest, als Ausgangspunkt für dein Gebet. Und weil mir echt wichtig ist, dass ihr versteht, was ich meine, möchte ich euch da jetzt einfach ein Beispiel zu machen. In Jona 2 steht, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Dann kommt noch einiges. Und dann sagt Jona, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott, Hilfe ist bei dem Herrn. Und ich möchte jetzt einfach die Verse mit euch angucken und denken, wie könnte es im Gebet dann aussehen? Man guckt drauf und sagt, ja, Herr, du hast Jona in die Tiefe geworfen und Jona dachte, du hättest ihn verstoßen. Aber du hast ihn aus seinem Verderben herausgeführt. Herr, wenn ich auf meine Situation gucke, meine Situation ist völlig verworren und ich weiß, dass ich auch zum großen Teil mit Schuld dran bin. Aber ja, Herr, du hast auch zugelassen. Und trotzdem bist du damit drin. Und genauso wie Jona habe ich echt das Gefühl, dass du mich verstoßen hast. Wo bist du, Herr? Ich weiß es nicht. Aber auch, wenn ich das gerade so empfinde. Herr, du hast Jona aus dem Verderben geführt. Führ du mich aus dem Verderben. Gott, du bist doch mein Gott. Hilfe kommt doch vom Herrn. Herr, und damit komme ich vor dich. Hilfe kommt doch vom Herrn. Herr, Hilfe kommt vom Herrn. Ich bitte dich, Herr, hilf mir. Du hast Jona geholfen. Hilf mir. Sei du da. Tu du Wunder. Lasst uns das Wort Gottes nehmen und das beten. Dann haben wir einen unheimlichen Reichtum. Das Tolle mit Jona ist, und jetzt kommt die Aussicht. Also wir haben die Aussage, Gott ist mit dir noch nicht fertig. Wir haben die erste Aufforderung, sieh Gott in deinen Umständen. Wir haben die zweite Aufforderung, ja, jetzt fehlen mir die Worte. Mache die Bibel zu deinem Gebetsvorrat. Und jetzt kommt die Aussicht, das vierte Au. Gott rettet dich ganz. Gott rettet Jona ganz aus dem Verderben. Und zwar zum einen rettet er ihn körperlich, weil er nicht ertrinkt. Aber das wäre auch, wenn er nicht in den Sturm gefallen wäre. Und Gott rettet Jona geistlich. Durch den Sturm, durch das, was da kommt, haben wir von Jona ein, der Herr wird wieder zu mein Gott. Und er kehrt zurück. Gott lässt Jona die Möglichkeit abzuhauen. Du bist keine Marionette in Gottes Hand. Jona entscheidet sich gegen Gott und er geht. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Jona. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott lässt ihn nicht einfach gehen, zuckt mit den Schultern und sagt, jo, dann halt nicht. Suche ich mir einen anderen. Selber schuld, wirst schon sehen, was passiert. Ich finde es so krass, der Sturm kommt von Gott. Das steht da drin. Gott ist an Jonas schweren Zeiten nicht unbeteiligt. Aber die Rettung von Jona ist bei Gott schon von langer Hand geplant. Es ist schon alles vorbereitet. Wurf ins Meer, Fisch, der da ist, der ihn holt, der ihn ans richtige Ufer bringt. Gott hat alles in der Hand. Wenn du hier bist und du schwierige Zeiten durchmachst oder wenn du das hörst, dann sage ich auf keinen Fall, dass die schwierige Zeit, die du gerade durchlebst, die Zurechtweisung Gottes ist. In dem Psalm steht auch, vielfältig ist das Unglück der Gerechten, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Vielfältig ist das Unglück der Gerechten. Ja, auch wenn du gerecht bist, kommen schwere Zeiten und Dinge passieren schief. Und man kann nicht immer sagen, weil du da dann das. Ob du wie in einer Jona-Situation bist und von Gott abhaust, das weißt nur du. Aber ich möchte dir, und das ist viel wichtiger, ich möchte gar nicht auf die schweren Zeiten gucken, ich möchte dir zusagen, Gott ist deine ganze Rettung, deine ewige Rettung, unendlich wichtig. Und deswegen lässt er dich nicht. Er lässt dich nicht gehen, weil er dich liebt, weil du ihm wichtig bist. Und du bist ihm so wichtig, dass er bereit ist, dir auch einen Sturm zu schicken, wenn es nötig ist, damit du erkennst, Gott, du bist mein Gott. Und wie ernst es Gott mit der Errettung von dir ist, von mir ist, wird dir klar, wenn du an Jesus denkst. Hey, Gott selbst wurde Mensch und Jesus hat sich in den schlimmsten aller Stürme geworfen, um unsere Rettung zu erwirken, damit du gerettet werden kannst, damit du nicht ertrinken musst, damit du nicht verloren gehst. Jona ist ein Typus für Jesus, so sagt man das. Das heißt, Jona war 3 Tage und Nächte im Fisch und Jesus war 3 Tage und 3 Nächte tot, bis er auferstanden war. Aber während Jona völlig verdient mehr oder minder in diesem Fisch war, weil er sich selber diesen Ärger eingebrockt hat, ist Jesus derjenige, der auf deinen Ärger guckt, der auf das guckt, was du getan hast. Und der sagt, ich mach's, ich trag's für dich. Ich übernehme deine Schuld. Ich übernehme deine Sünde. Ich übernehme alles, was du verbockt hast. Und ich werde dafür bezahlen, damit du nicht ertrinkst, sondern damit du ewiges Leben hast. Letzte Woche. Halt. Letzte Woche saßen Annelie und ich im Garten. Das war spektakulär. Wir saßen beim Frühstück und auf einmal sagt er, hörst du das? Ich sagte, nö. Ich sagte, hör mal. Ich habe nichts gehört. Ach doch, da drüben ist ein Geräusch. Und dann sind wir dahin. Dann macht er doch irgendwie ein komisches Geräusch. So ein Scharren und Klattern und irgendwie war ganz merkwürdig. Und wir dachten so, oh ja, ist bestimmt eine Ratte. Aber das Geräusch war eben in unserem Kamin. Schacht. Und eine Ratte kann da eigentlich nicht reinfallen. Dann sagt er, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir können es jetzt nicht einfach ignorieren. Also haben wir aus dem Keller so eine Zange geholt und haben diesen Kaminschacht aufgemacht. Und weil ich ganz mutig war, stand ich hinter Annelie und habe ihm gute Tipps gegeben, wie man das macht. Und als er das aufmachte, ihr habt es leider schon gesehen, weil dieser Klicker und ich nicht zu Freunde sind, war ein Vögelchen. Es war nicht dieses Vögelchen, denn der Vogel, der da drin war, war komplett schwarz. Voller Panik und sobald die Tür auf war, war er weg. Also, und das machte auch Sinn. Aber ich fand das so ein gutes Bild, Leute, für eure Rettung, für meine Rettung. Wir haben später, zufällig kam dann der Kaminkehrer auch noch einen Tag später, mit ihm gesprochen und gesagt, boah, da war ein Vogel drin. Und hat er gesagt, ja, das ist ganz normal, das passiert ganz oft, weil die Vögel sitzen oben auf dem Rand von diesem Kamin und dann erschrecken die aus irgendwelchen Gründen und manchmal ist da so ein Deckel drauf und wenn die erschrecken, fliegen die hoch, knallen gegen den Deckel und fallen dann runter. Und ab dem Moment, wo sie im Runterfliegen sind, können die ihre Flügel nicht mehr ausbreiten, weil es halt einfach ein bisschen eng in dem Teil ist, zumindest wenn es so ein großer Vogel war, wie der, der bei uns da drin steckte. Und dann kannst du nichts anderes machen, als einfach runterfallen. Und dann hockst du da drin, also als Vogel. Und der Vogel kann hochgucken und er kann sehen, ja, da oben. Und eigentlich wäre es auch kein Problem, weil eigentlich kann ich fliegen, aber ich kann eben doch nicht fliegen. Also ist es ein Problem. Der Schornsteinfeger hat uns erklärt, in der Regel sterben die einfach qualvoll. Und wenn er dann zum Putzen kommt, liegt halt da so ein Mausoleumsvögelchen rum. Du bist dieser Vogel. Du, deine Sünde, lass es ein einmaliges Vergehen sein, es lässt eine gewohnheitsmäßige Schuld sein, es kann was Kleines sein, es kann was Großes sein, aber ab dem Moment bist du in diesen Kamin reingefallen und du kannst dich nicht retten. Es gibt nichts, wie du dich selber retten kannst. Du kannst es nicht wieder gut machen. Aber was du machen kannst, ist, du kannst ganz unten da drin sitzen und beten, Jesus, hilf mir. Jesus, ich bitte dich, werd du mein Herr, sei du mein Heiland, ich brauche deine Erlösung. Öffne du mir die Tür, ich komme nicht mehr raus, aber du kannst. Und Gott kommt und Gott macht diese Tür für dich auf. Und du bekommst ewiges Leben und du kommst in eine Freiheit rein, die du so noch nie erlebt hast. Der Fisch rettet Jona. Annelie und ich retteten den Vogel. Gott rettet dich. Wir lesen. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der Fisch spie Jona an das Land. Dietrich Bonhoeffer sagt, von außen muss die Hilfe kommen, und sie ist gekommen. Und sie kommt täglich neu in dem Wort von Jesus Christus, das uns Erlösung, Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit bringt. Und ich möchte dir zusagen, für dich ist da Hilfe in Jesus Christus, jeden Tag. Und Jesus Christus bringt dir Erlösung, Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Amen.